die FSK Hallenbad-Universität.
Die Menschen sind besser als ihre Kultur. Bemerkungen über Kulturindustrie. Der Begriff der Kulturindustrie in der Dialektik der Aufklärung.
Kulturindustrie. Man muss natürlich erstmal gucken, wo kommt das Wort her, wo ist der Begriff geprägt worden? Und da taucht das erste Mal auf bei Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, die 1944 in einer sehr kleinen Auflage, einer sogenannten institutsinternen Auflage veröffentlicht wurde und dann 1947 in einer auch nicht sonderlich großen Auflage von 3000 Exemplaren in einem Amsterdamer Verlag. Dialektik der Aufklärung. Da bildet ein Kapitel, das heißt Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug, gewissermaßen das gesellschaftstheoretische Zentrum. Also das ist schon mal ganz wichtig. In diesem Buch, was geschichtsphilosophisch angelegt ist, gleichzeitig fragmentarisch, kein System, geht es ja um die These, inwiefern Aufklärung in Mythos zurückschlägt und gleichzeitig Mythos immer schon Elemente der Aufklärung beinhaltet. Anders formuliert, inwiefern Rationalität in Irrationalität zurückschlägt oder inwiefern in die Vernunft hinein irrationale Momente kommen. Vernunft sich gewissermaßen verdinglicht, instrumentell wird. Das Ganze vom zeithistorischen Hintergrund, also hauptsächlich natürlich Stalinismus in der Sowjetunion und Nationalsozialismus in Europa, respektive Deutschland, aber vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. Jetzt kann man sich fragen, wenn das die These ist, was ist denn der gesellschaftliche Rahmen, an dem das überprüft wird? Und das ist in der Tat Kulturindustrie. Also das wäre schon mal das Erste, was wichtig ist. Kulturindustrie bezeichnet nicht ein besonderes Phänomen innerhalb der Kultur, sondern bezeichnet A, Kultur insgesamt zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt und B, gleichzeitig den Übergang von Kultur in Gesellschaft. Also ein Übergang, wo sozusagen die Gesellschaft durch Kultur ersetzt wird. Alles ist Kulturindustrie. So, das heißt schon mal, Kulturindustrie ist nicht eine Fabrik, wo man vorne irgendwie Noten reintut und hinten kommt eine fertige CD bei raus, sondern das bezeichnet eine Struktur. Diese Struktur hat aufs Engste mit dem Kapitalismus zu tun und man kann das bringen auf die Formel, alle Kultur wird zur Ware. Das ist erstmal nichts Neues, also Kultur in der bürgerlichen Gesellschaft wird eigentlich immer als Ware gehandelt, beziehungsweise auch in vorbürgerlichen Gesellschaften gibt es die Kultur auf dem Markt oder es gibt einen kulturellen Markt. Das Besondere daran ist aber, wie sich der Warencharakter im Kapitalismus selber ändert. Also das heißt, der Kulturbegriff selber ist ja sehr jung für das, was er bezeichnet. Man kann sagen, er entwickelt sich erst so Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts als Hochkultur, verbunden mit geistigen Werken, hauptsächlich auch in Bezug auf Kunst. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite in Bezug auf eine Alltagspraxis, dafür braucht man auch erstmal einen Alltag, der sich entwickeln muss. Menschen müssen Zeit haben, um irgendwie ein alltägliches Leben zu führen. Kultur eben als kulturelle Praxis. Da ist wichtig zu sehen, inwiefern jetzt diese Formel Kultur wird zur Ware greift und was das bedeutet. Also die Idee der Kultur als was Geistiges verbunden mit Kunst war ja gleichzeitig gebunden an eine sogenannte philosophische Ästhetik, an die Vorstellung der Autonomie der Kunst, der Souveränität. Kunst hat Erkenntnischarakter. Ich beschäftige mich kontemplativ mit einem Werk, ja, das ist eine abgeschlossene Einheit. Ich kann darin versinken und gewisse Erkenntnisse daraus ziehen, die immer auch zu tun haben mit meinem Verhältnis zur Welt. Das verschwindet jetzt tendenziell, also sozusagen diese spezifische ideologische Gebrauchsfunktion der Kunst verschwindet hinter ihrer reinen Erscheinung als Ware auf dem Markt. Also die Funktion ist Unterhaltung, Entertainment, Amüsement. Das ist Kulturindustrie. Jetzt kann man ja sagen, gut, das ist aber eigentlich auch schon Massenkultur. Das stimmt. Massenkultur ist etwas, was sich im 19. Jahrhundert herausbildet. Erstmal rein faktisch durch das Anwachsen der Bevölkerung. Also man hat das auch mit Massenphänomen zu tun, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Massenproduktion. Also Kultur wird tatsächlich in der Produktion standardisiert und es gibt Stereotypen. Also ich brauche kein Schmied mehr, der mir mein Besteck kunstvoll zurechtlüdet, sondern ich habe eine Stanzmaschine und habe verschiedene Formen und das sind alle gleich, was klar, was Massenkultur bedeutet. Die Auseinandersetzung, die es darum gegeben hat, sind ja auch klar. Also auf der einen Seite eben Massenproduktion von Kultur, auf der anderen Seite durch Arts and Crafts Movement in den USA oder letztendlich kann man sagen, dass das Bauhaus so eine Art Kompromiss davon ist. Also nämlich die Frage, wie kann man Kunst an die Massenkultur, an die Massenproduktion binden. Ja? Ja. Also die Stahlrohrstühle und so weiter, die man jetzt auch zusammenbastelt. Überhaupt wäre das nochmal ein Nebenaspekt, wie in dieser Form Design erstmals auftritt. Ja? Also das Kunst zur Gestaltung wird. Also das ist ein positiver Begriff von Standardisierung. Während in der Dialektik der Aufklärung in diesem Kulturindustrieabschnitt ein zumindest nicht wirklich negativer oder kritischer Begriff der Standardisierung gebraucht wird. Das erste Beispiel, was Adorno und Horkheimer erwähnen, ist interessanterweise Architektur. Da geht man in der Rezeption selten darauf ein, aber sie erwähnen zunächst die Reihenhausreihen, die man findet in den amerikanischen Städten, was für die neu war. Ne? Die sind ja emigriert, sind dann zunächst in New York und dann drüben in Kalifornien. Und da haben sie genau mit diesem Phänomen zu tun. Und eben der Frage, was bedeutet das überhaupt? Also was bedeutet das, wenn der Warencharakter von Kultur auf einmal nach vorne tritt? Die lehnen den Begriff der Massenkultur ab, weil sie sagen, Kultur ist nichts, was aus der Masse heraus entsteht. Also das ist nicht die von der Masse autonom, selbstmächtig geschaffene Kultur, sondern das ist etwas, was auch sehr viel zu tun hat mit dem, was so in der marxistischen Terminologie Ideologie genannt wird, also notwendig falsches Bewusstsein. Oder man kann sagen, das notwendig richtige Bewusstsein von den falschen Zuständen. Ja, also es betrifft jetzt nicht Einzelne, die das irgendwie nicht geschnallt haben oder blöd sind und die anderen sind halt schlau, sondern einmal mehr, es bezeichnet eine gesellschaftliche Struktur, sowohl auf Ebene der Produktion wie auch auf Ebene der Bewusstseinsformierung, die daraus resultiert. Im Übrigen, Enzensberger hat ja diesen Begriff der Kulturindustrie weiterentwickelt zu dem der Bewusstseinsindustrie. Ein anderes Stichwort wäre, Kulturindustrie ist Psychoanalyse verkehrt herum. Ja, also um damit klar zu haben, inwiefern da verschiedene Dinge eingreifen in das Bewusstsein. Und zwar nicht eingreifen auf ästhetischer Ebene im Sinne des ästhetischen Urteils oder eben des Kunstwerkes als abgeschlossene Einheit.
Alle Kultur wird zur Ware. Kapitalismus und Kulturindustrie.
Kulturindustrie meint nicht, da steht eine Fabrik und die macht was ganz Schlimmes mit der Kultur, ja. Nämlich die macht daraus standardisierte Produkte und dann gibt es eine kleinere Fabrik oder zum Beispiel ein Indie-Label und die sind per se schon mal auf der besseren Seite, weil sie klein und vermeintlich unabhängig funktionieren. Ja. Ja, so ist es nicht. Einmal mehr. Es meint eine Struktur. Struktur heißt, im Kapitalismus ist die Warenproduktion universell. Ja, es gibt keine andere Form der Produktion. Was dabei rauskommt, ist qua Tauschgesetz die Ware. Ja. Ob ich die jetzt im Indie-Bereich herstelle oder das ein Major-Label ist, ja, jetzt kann man sich streiten, okay, aber das gibt ja doch einen Unterschied zwischen, sagen wir, einer Mainstream-Produktion wie Christina Aguilera oder Dieter Bohlen oder was auch immer auf der einen Seite und irgendwie kleinen, unbekannten Bands auf der anderen Seite, die auch nur von sehr kleinen Kreis gewählt werden. Das ändert aber erstmal nichts am Warenkarren. Dieter Bohlen ist ja zum Beispiel so ein Fall, wo das dem Gerücht nach so passiert sein soll, dass er das Sommerloch genutzt hat, um damit erstmalig seine Modern Talking Platten in die Charts zu bringen, ja, weil im Sommerloch weniger gekauft wird und er hat einfach einen Großteil selber aufgekauft. Und dadurch, ja, das ist zumindest das Gerücht. Gleichzeitig kann man sagen, zu der Zeit, Anfang der 80er Jahre, da war eigentlich die Kulturindustrie nicht mehr auf solche Formen der Trickserei angewiesen. Also wir leben in einer Welt, die ist wesentlich geprägt durch den Konsum. Was schon mal ganz bemerkenswert ist, die ist nicht geprägt durch die Produktion, obwohl eigentlich alles von der Produktion abhängig ist. Also wir beginnen den Tag damit, dass wir uns irgendwie als Konsumenten wahrnehmen. Wir kleiden uns nach modischen Gesichtspunkten und vielleicht erst im zweiten Schritt nach praktischen Gesichtspunkten, wenn wir sehen, dass es draußen regnet und so weiter. Also der Konsum steht im Vordergrund. Das wäre vielleicht auch nochmal ein wichtiger Schritt in der Erklärung, was unterscheidet Massenkultur, also die es ja gibt als kulturelle Formation des 19. Jahrhunderts, von der Kulturindustrie. Also nämlich die Verschiebung von der Produktion zum Konsum, zur Konsumgesellschaft. Im Kapitalismus ändert sich selber was. Also der Kapitalismus ist an sich als abstrakte Figur immer schon Selbstzweck. Der Kapitalismus, den es ja nicht personell gibt, es sei denn irgendwie so in Vorstellung von Kapitalisten, wie man sie hat, die denken mögen, was sie wollen, der Kapitalismus an sich reproduziert sich erstmal aus sich heraus und setzt das Profitmotiv als seinen Zweck. Das wird aber mit Beginn des 20. Jahrhunderts zum offiziellen Selbstzweck der Gesellschaft. Also wir kennen das heute, wenn von Standort die Rede ist und so weiter. Also dann geht es ja nicht um den Menschen. Also das ist ja nicht die Ideologie zu sagen, den Menschen soll es besser gehen und deswegen soll es dem Kapitalismus gut gehen, sondern es wird gesagt, dem Kapitalismus geht's gut. Und das ist das Ziel. In die Maschine integriert ist eigentlich schon die Idee des Menschen. Ja, also der Mensch ist vollständig aufgelöst als selber als Ware letztendlich. Man kann ja schon sagen, wir haben eine relativ hohe Identifikation mit den Dingen, mit denen wir uns umgeben. So, da ist jetzt ganz wichtig, sich nochmal den Begriff der Kultur anzusehen, nämlich Stichwort Bedürfnisproduktion. Man kann da verweisen auf Freud, das Unbehagen in der Kultur, was Ende der 20er Jahre geschrieben wird von Freud. Also es gibt ja bisher eine Vorstellung von Kultur. Kultur ist Weiterentwicklung des Menschen, Kultur ist Fortschritt. Ja? Also je mehr Kultur, desto fortgeschrittener ist die Gesellschaft. Und es gibt ja auch diese alltäglichen Kulturbegriffe. Jemand hat Essmanieren und hat insofern eine bestimmte Kultur und so weiter. Mit diesem Bild bricht Freud, indem er sagt, naja, Kultur ist aber eigentlich auch erstmal ein Resultat von einer Versagung, auch ein Resultat von Unterdrückung oder einer Verschiebungsleistung, nämlich eigentlich unsere Triebe, ja? Also insbesondere des Sexualtriebes, der Libido. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf so gesellschaftliche Begriffe runterbricht, kann man sagen, das, was wir eigentlich immer positiv als Kultur wahrnehmen, ist genau das Gegenteil, nämlich eine permanente Verletzung unserer eigenen Bedürfnisse beziehungsweise ein Zwangsapparat, mit dem wir organisieren, dass wir unsere Bedürfnisse auf längere Sicht befriedigen können, ja, unsere Triebe. Ja, also das heißt, ich habe irgendwelche Triebbedürfnisse, ich mache das aber nicht sofort, sondern es gibt einen Aufschub, der ist auch organisiert, der ist auch wieder organisiert über Kleidung oder bestimmte sexuelle Verhaltensformen oder worüber auch immer. Ja, oder ich bringe auch Menschen nicht gleich um, wenn mir irgendwas nicht passt, sondern da gibt es auch Mittel und Wege, das irgendwie aufzuschieben, kanalisieren, in Formen, die auch nicht immer sonderlich gelungen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Kultur sozusagen auch immer eine Beschädigung des Subjekts darstellt und nicht eine Befreiung des Subjekts oder ein Fortschritt des bürgerlichen Subjekts. Das betrifft, oder das muss man verbinden mit einem weiteren Aspekt. Also ich habe eben gesagt, diese Vorstellung von Kulturindustrie als faktische Fabrik, wo vorne was reinkommt und hinten dann die Ware rauskommt, die ist falsch. Genauso muss man sich eigentlich verabschieden, obwohl das nahegelegt wird von Adorno und Horkheimer, von dieser sogenannten Manipulationsthese. Es heißt ja im Untertitel, Obertitel Kulturindustrie, Untertitel Aufklärung als Massenbetrug. Was heißt da eigentlich Massenbetrug? Das ist ja auch eine Vorstellung, die so sehr verbreitet ist. Da gibt es irgendwo eine Chefetage und die beschließen jetzt so Linda de Mol-mäßig, jetzt machen wir die neue Show und alle Leute laufen dem hinterher und dann kalkuliert man so mit der Dummheit der Leute. Ja? Und man selber ist so schlau und durchschaut das und guckt aber auch solche Fernsehsendungen, weiß aber immer, dass es irgendwie eben Betrug ist, den man selber nicht obliegt. Das ist ziemlicher Unsinn aus zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist, natürlich wird betrogen. Also man kann das sogar auch so formulieren. Natürlich wird betrogen im Sinne von, das ist Teil der aggressiven Natur des Menschen geworden ist, unter den Bedingungen, dass der Kapitalismus selber zur zweiten Natur geworden ist. In allen möglichen Formen von Kultur gibt es Betrug. Also ob das jetzt irgendwie in der griechischen Stadtkultur ist oder im Römischen Reich oder im Mittelalter oder die Inquisition oder was auch immer. Also Betrug ist nichts Signifikantes für Kulturindustrie. Zum anderen geht es ja nicht darum, dass da eben irgendjemand in einem Büro sitzt und was ausheckt und andere Leute bescheißt, sondern es geht darum, dass die Kultur selber um etwas Bestimmtes betrügt. Also Stichwort Bedürfnisse. Es ist in der Struktur der Kulturwahn drin enthalten, dass sie gebunden sind an ein Glücksversprechen und das aber permanent aufschieben. Und das geht in das Profitmotiv selber ein. Also das heißt, man müsste schon sagen, also dieser ganze Apparat ist eigentlich unabhängig von Personen. Gleichzeitig wird er aber natürlich von Personen ausgeführt, sowohl auf Seiten der Produktion wie auch auf Seiten des Publikums, der Konsumenten. Aber in gewisser Weise, ohne dass man das selber bewusst durchdringt. Gutes Beispiel sind immer wieder ja Frauenzeitschriften, in denen die 40 besten Tipps für besseren Sex gegeben werden oder irgendwie sowas. Ja, oder es gibt es auch mittlerweile in sogenannten Männerzeitschriften. Wie kriege ich welche Frau mit welchen Tricks rum oder sowas? Und man fragt sich ja immer, glauben diejenigen, die diese Artikel schreiben, glauben die eigentlich selber den Schrott, den sie da formulieren? Oder in der Werbung ist das eigentlich genauso. Ja, ist es so, dass die jetzt genau kalkulieren, das ist alles Unsinn und Betrug und trotzdem machen wir es so? Und darum geht es aber gar nicht, sondern man hat es tatsächlich mit einer Stufe des Bewusstseins zu tun, was darin vollständig integriert ist. Also wo zum Beispiel auch das vermeintliche Durchschauen des Betrugs, der sich ja nur auf einer symbolischen Ebene abspielt und nicht auf der Ebene der kapitalistischen Warenproduktion, mit dazugehört.
Auswahl, Vielfalt in der Kulturindustrie.
Das ist Auswahl innerhalb eines vorgegebenen Bereichs. Der fällt in manchen Gesellschaften wesentlich breiter und differenzierter aus als in anderen Gesellschaften. Also was ich vergleiche, Konsumangebot, DDR, BRD. Aber das Interessante ist ja überhaupt, sagen wir mal, die Verschiebung der Hoffnung über eine breitere Auswahl so etwas wie Freiheit zu erlangen. Ja, also das Interessante ist ja überhaupt, dass Freiheit auf einmal gekoppelt wird an den Konsum, an die Möglichkeit, bestimmte Güter zu kaufen. Ja, was im Übrigen auch noch nichts zu tun hat damit, dass man überhaupt das Geld zur Verfügung hat oder das Kapital zur Verfügung hat, um solche Waren zu kaufen. Dann kriegt man 40 Mark in die Hand gedrückt und ist auf einmal Bürger der BRD und steht dann vor den Bananen, die... Also das kann man ja auch generalisieren, also auch nochmal im Hinblick auf jetzt diese vermeintliche Gegenüberstellung Kulturindustrie versus Subkultur. Also die Vorstellung, dass Freiheit zu erlangen ist, darüber, dass man mit der Kulturware einen besonderen Umgang pflegt oder dass man sich irgendwie frei zu dieser Kulturware verhält. Das ist, glaube ich, mit die, wenn man so will, schärfste Ideologie, die es in der Kulturindustrie selber gibt. Man muss sich ja fragen, was ist denn eigentlich so schlimm daran, dass man Fernsehen guckt? Also das gehört ja mit dazu. Es gehört ja mit dazu, dass gleichzeitig gesagt wird, ein bestimmter Bereich der Kultur, der Alltagskultur ist schlimm. Ein bestimmtes Publikum ist dumm. Ein bestimmtes Publikum ist nicht in der Lage, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja, und dann wird immer gesagt, ja, Adorno und Horkheimer, die seien massenfeindlich gewesen. Die sind elitär gewesen. Ja, Schönberg gegen Jazz und Adorno hätte nicht gesehen, dass Menschen sehr wohl entscheiden können, ob sie Wetten, das gucken oder Daktari gucken oder was auch immer im Fernsehen sich angucken. Also Konsumenten können sich innerhalb des Konsumaktes frei verhalten. Natürlich können sie das. Also manche mehr, manche weniger und da gibt es unterschiedlichste Vorlieben. Nur das Problem ist, das ist ja überhaupt nicht der Punkt, sondern die Frage ist, wie kommt diese Verschiebung zustande von einer eigentlich sehr manifesten gesellschaftlichen Stellung durch Stellung im Produktionsprozess als Mensch mit wenig Geld, bestimmter Beruf gelernt, der wenig Aufstiegschancen bietet und so weiter, dahin, dass man sich mit etwas anfängt zu identifizieren, was überhaupt nichts mit der eigenen Lebenssituation zu tun hat, was aber plötzlich zur eigenen Lebenssituation wird. Also was sich gewissermaßen dahin zurück überträgt.